Neue Werte. Eddie hat schon gesagt, das ist das Thema des heutigen Abends. Und ich glaube mal, der Wert, der heute ganz besonders neu war und uns wahrscheinlich am meisten beschäftigt hat, ist der Wert, den wir auf unseren Thermometern gesehen haben. Neue Spitzenwerte. Draußen ist es brüllend heiß. Ich habe fast den Weg nicht hierher geschafft. Ich bin stolz auf euch, dass ihr alle hier seid, dass ihr es hierher geschafft habt und dass wir nur hier in der kühlen Kirche gemeinsam sein können. Ich glaube, ein anderer Wert oder andere Werte sind natürlich die, die sich gerade in Berlin ergeben. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft, höher, schneller, weiter. Neue Weltrekorde sind, glaube ich, heute Abend zu erwarten. Deutsche Goldmedaillen sind erhofft, habe ich mir zumindest vom Radio sagen lassen. Wir wollen uns heute Abend auch mit Werten befassen, aber mit anderen Werten. Ich habe uns mal eine kleine Übersicht mitgebracht. Das ist der Versuch einer Studie, ideelle Werte wie Gesundheit, Liebe, die feste Beziehung mit einem Geldwert auszudrücken. Fand ich ganz interessant, wie das so gestaffelt ist. Kann man in Spiegel Online nachlesen. Ist ein ganz aktueller Artikel vom 12. August. Also Gesundheit steht ganz oben. Dann kommt, ich liebe dich hören, feste Beziehungen, Leben im friedlichen Land, Kinder, Zeit mit der Familie, Lachen, Sex, Urlaub und Ruhe. Ein wenig vielleicht ernster zu nehmen ist diese Übersicht, die erstellt wurde von der Wertekommission. Die bringen immer wieder in 2007 gab es, glaube ich, den ersten Wertebericht. Und das ist jetzt sind die neuesten Ergebnisse von 2009. Die Werte, die junge Führungskräfte in Deutschland bezeichnend finden und nach denen sie ihr Leben ausrichten. An erster Stelle mit 29%, 500 Leute wurden gefragt, Familie und Partnerschaft, gefolgt von Ehrlichkeit, Erfolg, Liebe, Freundschaft, Glück. Gesundheit rangiert hier eher weiter unten, was ich im Vergleich zu dem anderen eine interessante Tatsache fand. Soweit mal der Einblick in das, was uns unsere Gesellschaft so, was ich denn so beim Googlen gefunden habe. Wir sind ja in einer Reihe. Die Reihe heißt Lektionen aus dem Lukas-Evangelium. Und wir wollen uns heute mit einem Text befassen, der vielleicht auf den ersten Blick nicht so voll Werte übersprudelt. Oder doch? Eva wird uns den Text vorlesen.
Ich lese aus das Buch, die neue Übersetzung von Roland Werner. Lukas 6, 27 bis 35, wer mitlesen möchte. Feindesliebe. Aber euch, die ihr auf mich hört, sage ich, begegnet euren Feinden mit Liebe. Tut denen Gutes, die euch voller Hass ablehnen. Sprecht Segen aus über die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch mit Beleidigungen überhäufen. Halte dem, der dir ins Gesicht schlägt, auch noch die andere Wange hin. Schenke dem, der dir deine Jacke entreißt, auch noch dein Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn jemand deine Sachen an sich nimmt, fordere sie nicht von ihm zurück. Behandelt die Leute genauso, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Denn wenn ihr nur die liebevoll behandelt, die euch auch in Liebe begegnen, worin besteht dann eure besondere Freundlichkeit? Denn selbst die, die gegen Gottes Gebot verstoßen, begegnen denen in Liebe, die ihnen Liebe entgegenbringen. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die wiederum für euch Gutes tun, worin besteht dann eure besondere Leistung? Denn genau das tun ja auch die, die ansonsten gegen Gottes Gebote verstoßen. Und wenn ihr anderen deshalb etwas ausleiht, weil ihr euch dafür bestimmte Gegenleistungen erhofft, was ist daran schon so besonders? Denn selbst die, die Gottes Gesetz nicht beachten, leihen denen, die genauso wie sie leben und verfolgen dabei das Ziel, eine entsprechende Gegenleistung zu erhalten. Handelt stattdessen so. Erweist euren Feinden wahre Liebe und tut ihnen Gutes. Verleiht, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Dann werdet ihr eine sehr große Belohnung erhalten. So werdet ihr euch als wahre Kinder des allmächtigen Gottes erweisen. Denn auch er ist großzügig zu den undankbaren und böswilligen Menschen.
Vielen Dank, Eva. Wow, ein langer und auch sehr anspruchsvoller Text. Ein Text, der viel fordert, der viele Imperative enthält. Aber lasst uns einfach von vorne anfangen, gehen wir ihn mal durch. Begegnet euren Feinden mit Liebe. Feindesliebe, ist das ein neuer Wert? Ihr habt ja am Anfang diese Zettelchen bekommen, wo neuer Wert drauf stand, mit einem Fragezeichen dahinter. Und das ist auch die Frage, die jetzt hier im Raum steht. Ist Feindesliebe ein neuer Wert? Haben wir denn überhaupt Feinde? Ich habe mir überlegt, ich mache an dieser Stelle eine Umfrage, ähnlich so wie diese Wertekommission. Ich schnapp mir gleich das Mikro da vorne und gehe mal so durch die Reihen und frage den einen oder anderen von euch, wer ist dein Feind? Ich meine natürlich nicht, ne? Habt ihr schon gedacht? Wäre ja vielleicht auch ein bisschen persönlich. Aber ich denke, es ist eine Frage. Hat schon der eine oder andere den Herzraser gekriegt? Ich denke, es ist auf jeden Fall eine Frage, über die es sich lohnt, nachzudenken. Hier vorne sehe ich schon jemanden, der leicht rot wird. Und ich habe im Vorfeld ein paar Leute einfach schon mal so gefragt. Wer ist denn dein Feind oder was verstehst du denn unter Feind? Und ich will euch einfach mal drei Antworten weitergeben. Ich sage nicht, wer es gesagt hat. Die erste Antwort war, spontan fällt es mir schwer, nicht an die Leute bei mir im Büro zu denken. Ich sage auch nicht, welches Büro das war. Feinde sind doch solche, die mir den Raum zum Leben nehmen, die mir die Freude nehmen. Eine andere Antwort. Ein Mensch, der durch seine soziale Inkompetenz mein Leben ein Jahr lang schwerer gemacht hat, als es hätte sein müssen. Okay, drei Antworten. Zusammengefasst würde ich sagen, das Konzept von Feindschaft sieht folgendermaßen aus. Feinde sind Menschen, die mir querkommen, die mich einschränken in meinem Handeln, die ich zu meinen Feinden mache. Aber sind das wirklich Feinde? Ich finde, Feind ist so ein starkes Wort. Es ist ja jetzt nicht, es ist so ein hartes Wort. Und wenn wir mal vom Wort Ursprung her schauen, dann kommt das vom althochdeutschen Feind. Und Feind heißt hassen. Also es sind da auch starke Emotionen mit verbunden. Wenn wir im Text weiterlesen, ich mache hier nachher nochmal an die Wand, dann steht da weiter, dass Jesus den Feindbegriff auch mit Hass verbindet. Denn er sagt, tut denen Gutes, die euch voller Hass ablehnen. Mir fällt das total schwer, Hass, Feindschaft, Beleidigung mit meinem Leben in Verbindung zu bringen. Ich will das irgendwie gar nicht zulassen. Ich finde, das ist zu böse. Das will ich mir irgendwie nicht gefallen lassen. Klar, ich sehe Feinde in den Filmen, die ich sehe. Ja, also jeder CSI-Film hat einen Feind, einen Bösewicht, der was angestellt hat, den man als Feindbild aufgebaut bekommt. Literatur ist voll von Feinden. Ich habe Literaturwissenschaft studiert, voll von Feinden. Ne? Immer gut gegen böse ist das klassische Motto von Romanen. Sauron gegen Frodo, Aslan gegen die weiße Hexe. Spider-Man gegen den Green Goblin. Das habe ich jetzt nicht im Studium gelesen, sondern sonst. Nicht, dass ihr euch denkt, das wird man hier so lernen. Aber je länger ich drüber nachgedacht habe, musste ich an eine Begebenheit denken, die mir selber passiert ist. Ist jetzt schon eine Weile her. Nicht ein paar Jahre zurück. Aber ich denke, an Brisanz hat es deshalb nicht verloren. Und zwar habe ich eine Weile in der Disco gearbeitet. Ich habe da eigentlich so jeden Job gemacht, den man so haben konnte. Also hinter der Theke, Cocktail mixen, ganz normal, nur Ausschank. Alles, was man so machen konnte. Und einen gewissen Zeitraum habe ich auch als Türsteherin gearbeitet. Ihr wisst schon, so die vorne stehen und die Leute willkommen heißen. Hast du auch nichts sonst dabei und so. Genau, das war eine Zeit lang mein Job. Ich war da als Klimaverbesserin angestellt, weil sonst nur so schwere Jungs, dicke Jacke und so. Und da war die Geschäftsleitung der Ansicht, oh, für Frauen ist das ein bisschen beängstigend. Wir müssen eine Frau dazustellen, dann ist der Klima besser. Mein Job. Eigentlich ein Kompliment, aber auch wirklich hart. Davon abgesehen, dass es kalt war, waren meine Kollegen nicht immer auch sonderlich freundlich, auch mir gegenüber nicht. Gerade in dieser Zeit musste ich mir sehr viel anhören. Worte wie du und deinen Fischzüchterverein, womit die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, Christen im Allgemeinen und damit auch euch meinten. Sie sprachen immer wieder von meinen Nonnenschwestern, mit denen ich meine Zeit verbringen würde, und diesen unglaublich naiven Menschen, mit denen ich mich abgeben würde. Das waren jetzt noch die netten Worte, die anderen verschweige ich. Irgendwie habe ich gedacht, Klimaverbesserer, halte ich aus. Dann kam Jesus House. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine Jugendevangelisation, wo viele Jugendliche eingeladen werden. Und ich habe Plakate aufgehangen in der Disco als Werbung für dieses Jugendevent. Das war dann der Schritt zu weit. Heinz, einer meiner Kollegen, konnte das nicht ertragen. Und er hat einen Brief geschrieben. Nicht an mich, sondern an die Geschäftsleitung. Ich bekam eine Kopie. In diesem Brief hat er mich übelst beschimpft. Die Worte Abfall, Müll, Abschaum der Menschheit, Stück Dreck waren noch die netten. Das war für mich der absolute Zusammenbruch. Ich habe diesen Brief gelesen, saß stundenlang heulend bei meinen Eltern, weil ich gedacht habe, wie kann jemand so was über mich schreiben? Ich bin gar nicht so. Und wie kann so jemand das auch noch verbreiten, also an meinen Chef schicken? Ich war ganz plötzlich der Feind. Ich war ganz plötzlich ungewollt, unbequem, abgelehnt. Und es war nicht so, dass Heinz und ich nicht auch ein paar gute Gespräche hatten. Wir haben uns viel über den Glauben unterhalten, obwohl wir von ganz unterschiedlichen Enden kamen. Aber damit, mit dieser Aktion, habe ich mich, glaube ich, in seinen Augen zum Feind gemacht. Ich würde euch gerne erzählen, dass wir das in Gesprächen ausreiben konnten, dass er sich entschuldigt hat, dass er Gott kennengelernt hat, aber leider gibt es kein Happy End zu dieser Story, zumindest weiß ich von keinem. Ich hatte nie mehr die Möglichkeit, mit ihm zu reden, denn er hat nicht mehr mit mir gesprochen. Ich konnte sagen, hallo, schön, dich zu sehen, und ich bekam keine Antwort. Ich war Luft, ich war weg. Plötzlich war ich der Feind. Und ich denke, so eine ähnliche Situation haben wir hier in dem Text. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs und sie erleben Gegenwind. Wir haben gerade vor 2 Wochen oder letzte Woche gehört, dass es Leute gab, die nicht so zufrieden mit dem waren, was Jesus gemacht hat. Auseinandersetzungen gab es mit den religiösen Führern. Heilung am Sabbat, geht das, darf das sein? Ja, nein. Und davon sollte noch mehr kommen. Die Schüler Jesu wurden als Feinde gesehen. Denn sie verbreiteten eine ganz neue Botschaft, eine revolutionäre Botschaft. Sie sprachen von Liebe, sie sprachen von Annahme, sie sprachen von dem Messias, von Gottes Sohn, der lebendig zur Erde gekommen ist. Davon sprachen sie. Und es gab Menschen, denen das nicht gefallen hat, die sie voller Hass ablehnten, die sie verfluchten und die sie mit Beleidigungen überhäuften, die definitiv nichts Gutes für sie im Sinn hatten. Begegnet euren Feinden mit Liebe, ist die Aufforderung, die Jesus ihnen gegenüber ausspricht. Und ist das was Neues? Aus dem Alten Testament kannte man das Gebot, die Ansage, begegnet eurem Nächsten mit Liebe. Ob man sich danach gerichtet hat oder nicht, steht auf einem anderen Stern, aber das war bekannt. Ob man das verstanden hatte, ist zu bezweifeln, denn ein bisschen später, ein bisschen weiter hinten in dem Bericht von Lukas, lesen wir davon, dass Jesus gefragt wurde, wer ist denn dieser Nächste? Wem muss ich denn mit Liebe begegnen? Wer ist das denn? Und Daraufhin erklärt Jesus, was es mit Nächstenliebe auf sich hat. Und interessanterweise benutzt er ein Beispiel. Jesus hat ja ganz viele Beispielgeschichten erzählt. Und das Beispiel, das er an dieser Stelle nimmt, ist das Beispiel einer Feindesbeziehung. Er erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samaritaner. Und es ist eine Geschichte von Feinden. Die orthodoxen frommen Juden und Samaritaner, die hatten nichts miteinander zu tun. Die waren sich spinnefeind, die konnten sich nicht ausstehen. Die hatten vollkommen unterschiedliche Glaubensüberzeugungen und waren zur Zeit Jesu definitiv nicht freundschaftlich einander gesinnt. Und um das Konzept von Nächstenliebe zu erklären, benutzt Jesus diese Feindes-Setting. Ganz so, als wenn man heute davon reden würde, also diese Geschichte erzählen würde und ein Beispiel aus dem Balkan nehmen würde, aus dem Nordirland-Konflikt. Oder vielleicht, wie wir letzte Woche gehört haben, aus Georgien, wenn man solche Situationen zum Beispiel nehmen würde. Ist das also, was Jesus hier was wir mit Feindesliebe beschreiben, ist das etwas vollkommen Neues? Ich würde mal behaupten, nein. Begegnet euren Feinden mit Liebe, erklärt das alte Gebot. Begegne deinem Nächsten mit Liebe, auch wenn er dein Feind ist. Wenn er dir Steine in den Weg legt, dich verabscheut, begegne ihm mit Liebe. Liebe ist die oberste Handlungsmaxime, der oberste Wert, von dem Jesus hier spricht. Und die Aufforderung zur Liebe, auch der Liebe zum Feind, ist hier kein vollkommen neuer Wert, sondern ich würde sagen, Liebe ist ein erneuerter Wert. Bevor wir dazu kommen, wie das in der Praxis aussehen kann, würde ich gerne nochmal dazu kommen, wie kann es überhaupt zu dieser Liebe kommen? Woher kommt die Kraft für solch eine übernatürliche Liebe? Vielleicht denkst du, du da vorne hast ja gut reden. Wie soll ich das denn machen, wenn mich jemand beleidigt, mich angreift, mich ignoriert, mich beschimpft, ablehnt? Dem soll ich mit Liebe begegnen? Das kann ich nicht. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und du hast recht. Du selbst aus deiner Kraft kannst es nicht. Ich alleine aus meiner Kraft kann es nicht. Aber Gottes Geist in uns kann. Da wir geliebte Kinder Gottes sind, da wir Geliebte sind, können auch wir lieben. Wir müssen diese übernatürliche Liebe nicht selber produzieren, sie irgendwie in uns heraufbeschwören. Nein. Etwas später in dieser Predigt von dem Text, den wir vorhin gelesen haben, sagt Jesus: So werdet ihr euch als wahre Kinder des ermächtigen Gottes erweisen. Denn auch er ist großzügig zu den undankbaren und böswilligen Menschen. Aus unserer Beziehung zum Vater heraus, aus unserer Beziehung zu Gott heraus, können wir Liebe leben. Lasst uns einander in Liebe begegnen, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und jeder, der in Liebe lebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. So heißt es im 1. Johannes. Nächstenliebe und Feindesliebe kommen nicht von uns, sondern sie kommen von Gott. Denn er hat uns geliebt und hat uns das gezeigt, indem er seinen Sohn gesandt hat. Wir können lieben, da wir Geliebte sind. Liebe ist, die Aufforderung zur Liebe, zur Feindesliebe ist ein erneuerter Wert. Und wir können lieben, können diese große Liebe aufbringen, weil wir Geliebte sind. Und nun zur Praxis. Wie kann diese Kraft, diese Liebeskraft denn lebendig werden? Und Jesus gibt uns da einiges an die Hand in diesem Text, den wir schon von Eva gelesen bekommen haben. Begegnet euren Feinden mit Liebe. Tut denen Gutes, die euch voller Hass ablehnen. Sprecht Segen aus über die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch mit Beleidigungen überhäufen. Wow. Der Text wird nicht einfacher, je länger man ihn sich ansieht. Aber wenn Jesus sagt, tut denen Gutes, die euch voller Hass ablehnen, dann spricht er von Aktion. Er spricht davon, dass wir Handelnde sein sollen, Gutes tun. Und es ist keine intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Gutes tun, mit dem Wort Gutes tun, sondern es geht um Taten. Es geht nicht um eine Einstellung zur Toleranz, sondern darum zu handeln. Paulus, der ja auch einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, der sagt dazu Folgendes. Wenn dein Gegner vom Hunger geplagt wird, dann gib ihm zu essen. Wenn der Durst ihn quält, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du ihm zur Einsicht helfen. Du wirst, im Bild gesprochen, glühende Kohlen auf seinem Kopf sammeln. Lass dich also nicht von der Bosheit besiegen, sondern besieg du selbst das Böse, indem du Gutes tust. Hier schlägt Paulus vor, Gutes zu tun, genauso wie Jesus das tut, und Böses nicht mit Bösem zu vergelten. Ich glaube, dieses Spektrum ist ganz weit. Was heißt Gutes tun? Das kann vom Glas Wasser bis zum Fensterputzen gehen. Es kommt auf die Person an, der man Gutes tun will. Vielleicht ist es das Kinderhüten oder das Hundgassi führen. Es geht um Hilfsbereitschaft und Wohltätigkeit als grundlegende Lebenseinstellung, als Werte. Sprecht Segen aus über die, die euch verfluchen. Hier geht's um Worte, um Segnen, um gut reden. Es geht um Loben und Preisen. Gut über jemanden denken und das auszusprechen. Eine riesengroße Herausforderung. Ich fühlte mich ja sehr ertappt, als ich diesen Vers gelesen habe. Denn mir ist aufgefallen, wie lieblos ich häufig Worte wähle. Wie lieblos ich häufig mit meinen Geschwistern umgehe. Wie viel mehr mit den Leuten, die mir fremd sind, mit denen mich nicht so viel verbindet. Hier geht's um Wohlwollen und Freundlichkeit. Betet für die, die euch mit Beleidigungen überhäufen. Es geht um die Fürbitte. Für andere beten, für andere vor Gott einstehen. Auch anstrengend. Weil ich kann nur für jemanden beten, wenn ich das wirklich will. Wenn ich aufrichtig bin. Wenn ich vor Gott aufrichtig bin. Und ich bin begeistert, wenn ich sehe oder lese eher, wie Jesus für seine Feinde gebetet hat, am Kreuz, kurz bevor er gestorben ist, betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder von Leuten wie Stephanus, der gesteinigt wurde, der betet, Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht zu. Große Vorbilder für mich, wenn es darum geht, Fürbitte zu tun, für andere einzustehen. Auch in den kommenden 4 Versen, beziehungsweise 4 Sätzen, Halbsätzen, finden wir Werte. Halte dem, der dir ins Gesicht schlägt, auch noch die andere Wange hin. Das ist keine Aufforderung, passiv zu sein, auch wenn man das auf den ersten Blick denken könnte. Jesus wird an einer Stelle ins Gesicht geschlagen. Johannes berichtet uns davon. Und ich finde, seine Reaktion zeigt, dass es hier nicht um Passivität geht. Er lässt sich schlagen, er schlägt nicht zurück. Aber er benennt das Unrecht und er sagt, warum schlägst du mich? Beziehungsweise er fragt, warum schlägst du mich? Was habe ich Falsches getan? Beweise mir mein Unrecht, dass ich diese Strafe verdiene. Hier geht es um Vergeltungsverzicht und den Mut, Unrecht beim Namen zu nennen, Böses als Böses zu bezeichnen. Schenke dem, der dir deine Jacke entreißt, auch noch dein Hemd. Die grundlegende Idee ist, dich überfällt jemand, nimmt dir deine Jacke weg. Dahinter steht Großzügigkeit. Nicht auf die eigenen materiellen Besitztümer zu sehr bedacht zu sein, sondern weggeben zu können, mehr als der andere erwartet. Gib jeden, der dich bittet, und wenn jemand deine Sachen an sich nimmt, fordere sie nicht von ihm zurück. Selbstlosigkeit und auch Demut. Denn wir finden darin auch diese Erkenntnis, dass wir vor Gott als Bittende stehen, mit leeren Händen, dass wir nichts zu bringen haben, sondern dass er uns füllt. Selbstlosigkeit und Demut. Spätestens jetzt wird uns klar, dass der Text voll von Werten ist. Es wird uns klar, dass Jesus von Werten spricht, von neuen Werten, wenn wir neu im Sinne auch von ungebraucht benutzen. Einer neuen Einstellung zum Leben, nämlich das eigene nicht so wichtig zu nehmen, den anderen in den Vordergrund zu lassen. Spricht von Liebe, die sich hinten anstellt, die das eigene hinten anstellt. Liebe als Lebensstil. Und diese Werte, die uns hier begegnen, gehen meiner Ansicht nach weit über die Werte hinaus, die wir in dieser Welt sehen oder hören oder im Fernsehen erkennen. Ich nehme nur mal ein paar Beispiele. Von Großzügigkeit habe ich eben gesprochen. Großzügigkeit in einer Geiz-ist-geil-Gesellschaft, in der mein Haus, mein Auto, meine Yacht fotografisch präsentiert werden. Selbstlosigkeit in einer Gesellschaft, bei der unterm Strich dann immer noch ich zähle. Wenn man der Werbung nur ein wenig als Spiegel unserer Werte vertrauen kann, dann sind auch Aufrichtigkeit und Demut nicht sonderlich weit oben angesiedelt. Denn ich bin doch nicht blöd. Jesu Werte und unser Handeln. Ich möchte dem vertrauen, der nicht nur von Liebe spricht, sondern sie auch ganz konsequent gelebt hat. Sie in seinem Leben erkennbar hat werden lassen, der sie gelebt hat bis zum Kreuz. Möchte mich danach ausrichten, nicht nur Hörer, sondern auch Handelnder zu sein. So sehe ich den Text als wertvollen Text im doppelten Sinne. Denn er spricht von Liebe, dem erneuerten Wert. Liebe, die wir aufbringen können, weil wir selbst geliebte Kinder sind. Und er spricht davon, Handelnder zu werden, aktiv zu werden. Spricht von Wohltätigkeit, dem guten Handeln, dem Segnen und dem Fürbitten. Immer mal wieder bieten wir an, dass man hier im Altarraum für sich beten lassen kann. Das wollen wir auch heute wieder machen, aber wir wollen es auch ausweiten. Du kannst auch nach vorne kommen, um mit jemandem von den Mitarbeitern hier vorne für jemand anderen zu beten. Es muss nicht dein ärgster Feind sein. Hier geht es nicht darum, irgendwie einen Seelenstriptease zu machen. Das ist gar nicht der Gedanke, der dahinter steht. Sondern den Moment zu nutzen, dran zu bleiben an den Gedanken. Vielleicht willst du auch festmachen, dass du nach Jesu Wertmaßstäben handeln willst. Vielleicht dich neu von seiner Liebe beschenken lassen, weil du dir wünschst, dass du von seiner Liebe erfüllt bist. Lasst uns beten. Ja, Herr, ich danke dir. Dank dir dafür, dass du uns liebst. Vater, dass du uns mit dieser unbeschreiblich übermenschlichen, unglaublich großen Liebe beschenkt hast. Nicht, weil wir es verdienen, sondern weil du uns beschenken möchtest. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du uns diese aktivierende Liebe schenkst. Dass wir ja Täter werden, dass wir Handelnde werden, dass deine Liebe aus uns herauskommt, uns übersprudelt, dass wir die Hand reichen können, auch wenn es schwerfällt. Ich bitte dich um Kraft, bitte dich um den Mut zur Versöhnung, um ein Aufeinanderzugehen an den Stellen, wo es schwer ist. Ich bitte dich darum, dass du uns zum Segen werden lässt, dass du uns Segensworte ins Herz legst für die Menschen, die uns sehr herausfordern. In Jesu Namen. Amen.